Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von morgen. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verscheucht. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
Meiner Meinung nach finde ich es nicht mal so schlimm, wenn der Joghurt eine Plastikverpackung hat, wenn du den ganzen Joghurt wegschmeißt. Die in einer Massentierhaltung rumsteht und an deren Eutern eben Milch abgezogen wurde und kein Kalb konnte gefüttert werden. Und dann wurde ein Joghurt für mich gemacht und ich esse den nicht mal auf. Das ist das Schlimmste und Unmoralischste, was man machen kann. Das ist schlimmer als Plastikverpackung, finde ich.
Leute anstecken, dass es Freude macht, die Welt zu retten, Freude macht, sich zu verändern, alte Konditionierungsmuster loszulassen, sich zu befreien von dem, was man dachte, was man ist.
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
Oh, hallo.
Was hast du dich in der Landschaft? Ich meine, nee, es ist nicht
Bianca. Doch. Warte, ich muss erst die Frau aus Amerika. Hallo.
Hallo. Aber hier, wir sind ein bisschen spät bei dem.
Hi. Ich bin voll spät. Es tut mir so leid, Raphael. Hallo, Raphael.
Ja, lass uns reingehen. Das ist ja super. Ich habe hier schon für dich eine Mate, wenn
ja,
du willst.
Ja, geil. Ich habe mir gewünscht, dass eine Mate. Du siehst so cool aus. Also wirklich, wie die Coolness in person. Es läuft alles schon natürlich, weil wir müssen... Schatten chillen, ja.
Warum läuft das jetzt?
Das muss ganz authentisch sein. Da macht man das direkt am Anfang so.
Ja, cool. Ja, herzlich willkommen hier. wir gehen hier rum. Wir sind auf dem EUREF Campus. Das ist eigentlich nicht jetzt unser Büro, aber das Instant-App teilt es mit uns.
Du bist so direkt in Präsentationsmodus geswitcht. Du musst gar nicht das machen. Du kannst
aber,
genau.
Aber spannend muss halt sehen, wir sind direkt neben dem Gasometer. Also das kennt man noch ein bisschen.
Okay.
Wir sind direkt dahinter. Und das ist der mir lustige Name.
Nice
Farben, YouTube,
Dorfplatz.
Ja,
ey,
die
Hippie-Namen. Hallo.
Hallo. Hallo. Heute lernt ihr zwei Supermarktbesitzer kennen. In Berlin-Schöneberg habe ich Milena Glimbowski und Raphael Fellmer getroffen. Milena, das ist die Gründerin von Original Unverpackt, dem ersten Supermarkt in Berlin, in dem man komplett plastik- und verpackungsfrei einkaufen kann. Wenn ihr also in anderen Supermärkten Bereiche entdeckt, in denen man verpackungslos einkaufen kann, ratet mal, wer es erfunden hat. Das war nämlich Milena, denn ihren Laden Original Unverpackt gibt es bereits seit 2014. Im letzten Jahr hat sich in der Zero-Waste-Bewegung dann noch ein weiterer Supermarkt hinzugesellt. Und das war Surplus. Surplus ist von Raphael Fellmer gegründet. Und bei ihm geht es vor allem um keinen Müll an Lebensmittel zu schaffen, also Lebensmittel retten. Das heißt, was andere Supermärkte ausgesondert haben und wegschmeißen, obwohl es noch genießbar ist, kann man bei Surplus dann kaufen. Yes, Zero-Waste. Das kann ich euch nur begeistert entgegenrufen und freue mich mit euch auf ein inspirierendes Gespräch über Mindesthaltbarkeitsdaten, Jutebeutel und eine Anleitung zur Weltverbesserung.
Bist du jetzt extra hierher gekommen? Bist du normalerweise nie hier auf dem Campus?
Ich bin jetzt eigentlich schon hier. Hier ist unser Büro und wir hatten eigentlich mal gedacht, wir machen das beim Laden.
Ja.
Da hatten wir gar keine so richtige Ruhe und Lena war auch noch nie hier und du ja auch nicht.
Ich war schon oft hier, ich war noch nie im Laden.
Okay, dann.
Aber das ist nicht so schlimm.
Aber das können wir nachholen. Wir
genau.
Nach. Ich war mehrmals vom Laden davor. Immer so am Sonntag stehe ich da und mach so den hier.
Wir haben so viel gerettete Lebensmittel, hunderte Paletten und die müssen wir jetzt in den Kreislauf zurückbringen. Wir spenden 20%, das machen wir schon gut. Wir geben das an Schulen, Universitäten auch, damit die auch Werbung für uns machen, aber auch, dass sie da was haben und das Thema nochmal besser thematisieren können. Ja, und sonst halt müssen wir aber auch was verkaufen, weil wir haben dafür gezahlt, wir zahlen die Lagerkosten, die Handlingskosten, also ein Kram, was wir gerne bis machen, müssen wir schon noch dafür
Leute
haben.
Da,
die Leute müssen wir bezahlen, ja, wir haben jetzt 15 Fulltime, wenn man die alle zusammenzählen würde. Und dann haben wir aber auch noch ÖFEJ, Freiwilliges Ökologisches Jahr, 4 Geflüchtete. Die kosten auch was, aber es ist, da geht es ja eher.
Wie schnell das alles passiert ist.
Ja, es ist echt schnell passiert.
Ich meine, wann habt ihr eröffnet den Laden?
Im September, ja.
Im September, also nicht mal so gerade mal so 7 Monate her. Mhm. Und jetzt plötzlich hier der Online-Shop, das Lager, die weiteren Städten.
Ach, ja.
Ich bin echt sprachlos.
Ja, ist auch intensiv, ja. Also wir lernen jeden Tag.
Du siehst so wahnsinnig entspannt aus.
Ja, bei so einem Wetter.
Ja, geil.
Und bei so lieben Menschen.
Wir können ja mal voll zurückspielen, weil die Idee von der ganzen Folge, so eine Meta-Folge zu machen, also beide eure Unternehmen zu beleuchten, was macht ihr eigentlich? Also wir gehen davon aus, dass noch keiner das kennt. Und dann möchte ich immer so ein Gespräch mit euch haben, so wo geht diese ganze Bewegung eigentlich hin? Was müsste jetzt passieren? Was passiert schon? Und da würde ich total gerne klassischerweise anfangen mit Bill. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Und wer bist du überhaupt?
Ja, Raphael ist gerade so schön im Redefloh und ich bin gerade so gespannt.
Ja.
Fangen wir mit Raphael an.
Okay. Vielleicht musst du ihn auch vorstellen. Ihr kennt euch doch voll gut. Das wäre doch voll viel netter, weil es ist immer so peinlich, der handelt mit Bianca, macht das, bla bla bla. Weiß ich nicht, wenn ihr Bock habt.
Ja, gerne.
Ja.
Raphael Fellmer hat... war einer der Initiatoren von Foodsharing bzw. Lebensmittelretten. Damit hat angefangen, aber er war schon vorher ein Weltverbesserer im besten Sinne des Wortes. Er ist um die Welt gereist, auf dem ökologischen Wegen, über die Meere gesegelt und das alles auch noch ohne Geld, hat dann auch später in Deutschland ohne Geld gelebt, hat ein Buch drüber geschrieben, was ich sehr empfehlen kann. Hat eine kleine Familie mit Frau und 2 Kindern, super süß. Hat dann gesehen, okay, wir müssen das große Ganze verändern und hat dann Surplus mit einem Partner zusammen gegründet, Martin.
Ja.
Und hat gesagt, nee, wir müssen nicht nur im Kleinen anfangen und wir Konsumenten was ändern, sondern die Industrie. Wir müssen mit den großen Playern was machen, hat dann Surplus halt gegründet. Und jetzt, das war der erste Laden in der Wilmersdorfer Straße. Und jetzt hören wir, es geht noch ganz schnell, ganz weiter, weil der Bedarf so groß ist. Weil 1/3 aller Lebensmittel weltweit weggeschmissen werden und Raphael ist hier, um das zumindest zu reduzieren und hat schon viel reduziert. Das war das Berufliche für mich. Ich weiß nicht, das Persönliche wäre noch, Raphael ist ein sehr herzlicher Mensch und schafft es, dich von allem zu überzeugen, ohne dass du das Gefühl hast, du wirst überzeugt. Das ist sehr, sehr schön.
Danke.
Das ist auch einer, wo man, es gibt so Menschen, die mag ich nicht gerne umarmen, wenn ich sie gerade kennenlerne, aber ich denke so, komm mir nicht zu nah, das willst du von mir. Und bei dir ist es aber so das Natürlichste der Welt, wenn man dich kennenlernt, dich einfach zu umarmen.
Dieses Buch, was du kurz erwähnt hast, ist ein Buch geschrieben, weil du nämlich ohne Geld gelebt hast, mit Absicht für...
5,5 Jahre, glücklich
für
ohne...
5,5 Jahre.
5,5 Jahre, habe ich kein Geld angenommen und kein Geld ausgegeben, um quasi auch zu zeigen, dass wir ja in einer großen... verschwenderischen Zeitleben, wo halt Lebensmittel, ja, in Europa sogar die Hälfte weggeworfen werden, aber sonst Textilien, Wohnräume, Millionen leerstehende Immobilien haben wir. Das gleiche ist aber auch für Elektronik und so weiter und so fort. Und das war eben ja, kein Hungerstreik, aber ein Geldstreik, um Achtsamkeit auf das Thema Überfluss, Verschwendung zu legen und was auch unsere Verantwortung ist. Und ja, also Milena, wir haben natürlich auch schon viele Jahre, bevor wir uns dann persönlich kennenlernen durften und zum Glück dann auch uns befreundet haben, wir haben uns gezähmt, wie der kleine Prinz das sagt. Erstmal bin ich super stolz, dass es Milena gibt und dass ich sie in meinem Herzen habe, weil ich glaube, die Frauen, die sollen auf viel mehr Ebenen noch mitreden, mitmachen. Und gerade was das Unternehmertum anbelangt, da brauchst du noch viel mehr Frauenpower. Und zwar deutlich. Das heißt, dass Milena da den Mut aufgebracht hat, vor allem in dem Alter, also in dem Alter, da wusste ich nicht mal, was eine GmbH ist. Einfach,
ich auch nicht. Ja. Das kann gar alles.
Genau. Ich fand sehr beachtlich. Das heißt, ich habe mitbekommen, natürlich, klar, da setzt sich jemand ein, für weniger Plastik und das macht auch total Sinn.
Jennifer, muss jemand erklären, die sie überhaupt null kennt.
Das heißt, ja, also ich glaube, wir wissen alle, dass wir in einer Gesellschaft, das ist eine Plastic Planet, Plastic World, also eigentlich ist ja alles in Plastik mittlerweile verpackt und Dinge, die Plastik sind, sind auch in Plastik verpackt, also doppelt oder dreifach und dass wir halt, ich glaube, zum einen diese Plastiküberdimensionierung haben in unserer Gesellschaft, aber zum anderen ja halt auch wirklich ein massives Problem haben, nämlich dass der Ozean und die Ozeane komplett über, also oben drauf schwimmt die Plastikkacke rum, aber auch diese zersetzen sich ja zu mini kleinen Partikeln, die dann wiederum, wir essen ja unseren eigenen Müll auf, die Menschen, die halt Tiere essen und gerade Fische, dass er dann auch wieder zu uns reinkommt. Deswegen haben dann auch 95% oder so in Europa schon zumindest nachweislich Plastikrückstände in ihren Körper, Blutbahnen und so. Und Milena hat halt gesagt, ja, das geht halt nicht und es geht halt mit weniger Plastik auch. Und da mit Original Unverpackt, mit der Gründung, das war dann, glaube ich, so die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne.
Bis dahin und dann ein Jahr später habe ich noch eine erfolgreichere gemacht.
Genau, also es war die erfolgreichste, die es so gab. Du hast, glaube ich, sehr zum einen...
Unterstützerin.
Gigantisch, ja.
Also 40.000.
4.000? Mhm. Das war bis dahin auf Startnext größte und ein Jahr später hatten wir 5.000 mit einem guten Plan. Wir waren der erste Stein und dann kamen weitere Steine und heute gibt es ja mehr als 80 Unverpacktläden allein in Deutschland, aber es gibt...
80?
Ja, ja.
Wow.
Das hast du mir irgendwann mal erzählt, ihr habt ihr quasi das online gestellt, wie man das macht und haben Leute waren eingeladen, das zu kopieren.
Eingeladen, also sie haben es einfach so gemacht, das war nicht, dass wir gesagt haben, hey, kopiert uns. Dann haben die es gemacht und dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, wir geben euch Kurse, ihr könnt vorbeikommen, wir bringen es euch richtig bei, dass ihr nicht auf die Schnauze fällt. Dann haben wir gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Kurse, das ist immer ein ganzes Wochenende, was mich ruiniert. Und dann haben wir einen Online-Kurs gemacht, den haben inzwischen heute über 200 Leute daran teilgenommen. Davon waren 40 im Ausland und am 3. Mai öffnet zum Beispiel Laden Mexiko.
Okay.
Der hat richtig geil, als ich das gesehen habe, habe ich mich Keks gefreut, weil die haben ja auch natürlich, der Kurs kam von mehr als im Jahr online, aber bis man eröffnet, das dauert.
Ja.
Für einen Laden in Latvia läuft gerade das Crowdfunding. Und so Stück für Stück kommen halt auch die Internationalen dazu und die Deutschen sowieso. Das ist total
der Wahnsinn. Das ist immer noch der einzige Webinar, den es weltweit gibt.
Für
ja, aber haben das auch andere nachgemacht?
Das oder nicht das tatsächlich, weil das war tatsächlich sehr aufwendig zu machen. Ja. Und ich glaube, man muss eine gewisse IT-Affinität haben und auch die Zeit einfach. Vielleicht planen jetzt auch noch weitere Kurse, die darauf aufbauen, die einem helfen, das zu verbessern. Die Kurse sind ja auch interessant für Leute, die generell im Zero-Waste-Bereich was machen wollen oder ein Laden oder... Du hast ihn ja noch auch angeschaut,
ja, auf oder? Jeden. Ja, voll. Also weil ich glaube, gerade wenn man halt so ein Anti ist wie ich, der halt keine solche Sachen studiert hat oder da eine Ausbildung gemacht hat, das sollte man sich auf jeden Fall, bevor man den eröffnet überhaupt, sich einfach mal reinziehen, weil dann kann man sich vielleicht auch manches ersparen, wenn man irgendwie spürt, das schaffe ich nicht alleine oder ich brauche da noch... Teamkollegen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, diese Dimension von einem Laden, auch wenn es nur ein Furzladen ist, wie deiner oder meiner, ja. Sind ganz kleine Läden.
Total.
Aber du brauchst da diesen Overhead, diese Arbeit, was man gar nicht so sieht. Milena ist eben, eigentlich ist ja eine Seriengründerin.
Du musst immer nur den Fakt dazu erzählen, dass Leute, die es nicht wissen,
genau. Milena hat halt nicht nur gesagt, ich mach mal ein Lädchen auf oder so und dann, schön, dass ich einen Laden habe, sondern eben genau immer dieses Weiterdenken, wie kann ich selber Neues anstoßen oder selber auch Menschen helfen, ihre Träume zu verwirklichen, umzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was ist quasi wie so der, wie sagt man, der Nährstoff, für den Boden, damit da auch was wachsen kann. Und viele Leute trauen sich nicht oder haben ein bisschen Angst und dass du da ganz vielen Leuten geholfen hast. Also, du hast sie abgeholt, ja. Sie eben auch für ihre, also ihnen Mut zu geben, an ihre Träume zu glauben und sie dann auch noch durch, ja, zum Beispiel das Webinar und auch allein die ganzen Artikel, alles was da über dich, auch Video und alles was da gekommen ist, das hilft den Menschen sehr und ich glaube, es braucht da noch mehr Menschen, die auch Gutes tun und darüber sprechen, weil es hilft nicht nur zu sagen, ich mache Gutes und ich sage es aber niemandem und es ist geheim oder so, sondern wir müssen...
Ja. Die geheimen Guten in Deutschland.
Genau.
Aber du hast recht, es braucht mehr Menschen, die Vorbild sind, dass man sehen kann, es funktioniert doch. Also, dass ihr mit so einem ökologisch krass sozialen Projekt jetzt so viel plant und so schnell wächst, ist so, man kann doch skalieren mit einem sozialen Unternehmen, so in your face. Ich finde genau das Gleiche, es braucht mehr solcher Beispiele. Ich hatte auch immer wenig Vorbilder als Teenie und das ist tatsächlich etwas, sobald man jemanden sieht und merkt, das geht ja doch, hat man einfach etwas, worauf, wo man hinstreben kann.
Und es geht ja doch und das ist eine Frau. Also das klingt vielleicht doof,
kleine,
eine Hammer, also eine Powerfrau. Aber vor 50 Jahren, klar, wenn da jemand sagt, ich will Ärztin werden oder so, da gab es nie Ärzte, da warst nie bei einer Ärztin oder so weiter. Und jetzt zu sehen, es gibt Unternehmer, Social Entrepreneur, Chip ist ja ein großes Thema, Sozialunternehmer, aber das ist, es gibt Sozialunternehmerinnen und zum Glück immer mehr, und ich glaube, umso mehr es gibt, umso mehr wird es geben, weil das werden zu Vorbildern, und wir brauchen genau Menschen, zu denen wir aufschauen können und sagen, cool, da kann ich was lernen, auch wenn ich nicht das Gleiche mache, ich werde nicht auch nur original
und schauen nur alle runter auf meine 1,50 Meter.
Ja, deine innere Größe. Bio kaufen ist ja nett, aber zu sagen, ey, ich mache jetzt sogar was in die Richtung. Ja. Also nicht nur, ich bin ein Konsument, der jetzt nachhaltiger, sozialer konsumiert oder mein Geld auf einer Ökobank legt oder Ökostrom bezieht, sondern sagen, ey, ich nutze meine Zeit, weil ich habe ein paar Stunden am Tag und die kann ich wirklich mit Power für die Welt einsetzen und nicht nur sagen, na gut, jetzt bin ich im Unternehmen, was vielleicht nicht ganz so schlecht ist oder so, sondern wirklich selber das Ruder in die Hand zu nehmen und damit auch den Mut aufzubringen und zu sagen, ja, ich kann auch auf die Schnauze fallen. Ich meine, da lernt man auch was, aber das ist natürlich immer das Risiko. Ich kann auch einen leichteren Weg gehen und da eben, ja, dann vielleicht nicht auf die Schnauze fallen, aber dann auch nicht so viel lernen, und vor allem dann ist die Chance, dass man Großes bewegen kann, sehr klein. Und deswegen mutig sein und vorangehen, Neues probieren und einfach auch mal verrückte Sachen machen. Das ist, glaube ich, auch immer wieder der Punkt, oder das ist etwas, was ich eben gemerkt habe. Du hast es ja so ein bisschen vielleicht gar nicht so bewusst gemacht, aber durch deine erfolgreiche Crowdfunding und damit all das, was du den Leuten als Inspiration warst, obwohl du vielleicht eben nicht wolltest, also weißt du besser, diese Kette, ist jetzt keine Kette, die heißt jetzt OU, aber es ist eine Bewegung geworden, die da entstanden ist, mit ganz vielen Läden, die sich alle für die Sache einsetzen, und das ist...
Total. Vor allem diese Läden sind endlich so weit, dass die meisten sich so ein bisschen etabliert haben, so ein Tagesgeschäft entwickelt haben. Also wir haben ja vor mehr als 3,5 Jahren eröffnet, und die meisten und sind dann innerhalb von Zeitraum von einem halben bis einem Jahr entstanden. Das heißt, viele konnten sich etablieren, manche haben erst vor 2 Monaten oder so eröffnet. Ne? Prenzlauer Berg gibt es zum Beispiel einen Laden, der hat vor ein paar Monaten eröffnet.
Heißen die auch immer so? Oder haben die,
die heißen manchmal Unverpackt, manchmal heißen die Tante Olga, manchmal heißen die, den Prenzlauer Berg heißt der Sache wegen. Die heißen, wie sie wollen. Die machen, was sie wollen. Das sind ja alles unabhängige, selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen. Und jetzt am Samstag fahre ich nach Nürnberg. Ich fahre morgen nach Nürnberg mit meiner Filialleiterin. Und nicht nur, weil es eine schöne Stadt ist, sondern weil sich alle Unverpackt lehnen. Ich hoffe, wahrscheinlich nicht alle, aber die meisten, sagen wir mal die Hälfte, treffen sich da, und wir gründen Samstag hoffentlich den Verein, den Unverpacktlädenverein. Und am Sonntag haben wir ein Treffen mit der HNE, das ist die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, und die forscht schon länger in dem Bereich, auch schon fast seit unserer Eröffnung, und sie schauen, wie sie Unverpacktläden helfen können. Und das heißt, wir haben das ganze Wochenende volles Unverpackt-Programm, aber dieser Schritt des Vereins ist das erste Mal, dass eine Institution entsteht, glaube ich, im vielleicht sogar weltweit, wo sich diese Art von Läden verbinden und nicht nur sagen, okay, wir machen jetzt ein bisschen Bildungsarbeit, sondern wirklich ein bisschen mehr und mehr fordern und mehr wollen. Das ist richtig, richtig toll, darauf freue ich mich.
Aber Respekt ist ja auch super schwierig, eben so eine diversifizierte Gruppe, obwohl die das gleiche Ziel haben, dann trotzdem an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wir machen jetzt wirklich was zusammen, weil es gibt Unterschiede auch. Es ist
Einzelhändler sind, die alle mit im Laden stehen und nicht einfach mal wirklich irgendwie eine Filialleitung haben und selber durch die Welt rudeln können. Da bin ich, glaube ich, die Ausnahme. Weil Gründertum am Ende des Tages heißt, ich mache die ersten Jahre alles selber und arbeite 60 Stunden die Woche und habe kein Leben und nehme das ganze Risiko auf mich und kann nachts nicht schlafen. Aber irgendwann dann kommt der Wechsel, und irgendwann dann merkt man, oh, ich kann wieder schlafen. Oh, das wird besser. Das sind schöne Zeiten. Also es ist, aber das dauert, dahin zu kommen.
Ja.
Wie schläfst du so, Raphael?
Ich habe zum Glück das Glück, dass ich immer gut schlafe, ja. Das ist aber, ja, bin auch da beschenkt. Ja, das Unternehmersein, das ist schon Rollercoaster, also Achterbahn, wo du denkst so, pff, wow, das, also jetzt denkt man gerade, jetzt passt und bummt, gibt es wieder ein neues, irgendwas Neues, was man nicht erwartet hat, was man lösen muss. Also,
das ist ein Beispiel aus dem Leben deines Unternehmers.
Ja, zum Beispiel, dann kommt halt ein Typ vom Arbeitsschutz rein und sagt hier XXX und Arbeitsschutzbeauftragter, Brandschutzbeauftragter und hier übrigens wie eine Toilette und wie ihr habt jetzt hier, wo ist denn jetzt hier der Pausenraum und ist ja zu wenig Licht und ja, das ist zum Beispiel was Kleines. Dann auf einmal ja, ruft einer an, ja, wie sieht's aus, 200 Paletten, ja super, 200 Paletten, aber 200 Paletten sind halt 6 Sattelzüge von... mit Waren. Und du musst dann auf einmal dafür sorgen, weil die Halle eigentlich jetzt eigentlich schon voll ist und kannst keinem sagen, der dir 200 Paletten anbietet, überschüssige Ware, du, könntest du die noch 2 Monate aufbewahren und dann hole ich sie ab oder schick mir erstmal die und die Sachen, dann bist du auf der Blacklist. Dann ist vorbei. Weil die haben
keine. Was für Sachen waren das? Also war das
jetzt alles, nicht? Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Also wir haben über 200 verschiedene Unternehmen, die mit uns kooperieren, von den Bauern zum Metro, also einem großen Handelskonzern und alles dazwischen.
Die rufen dann an und sagen, ey Raphael, wir haben das hier überkommen, komm vorbei und hol das, oder sagen die, wir bringen dir das?
Nee, also wir bezahlen für den Transport, wir bezahlen sogar für die Lebensmittel auch noch, auch wenn es oft im kleinen einstelligen Prozentbereich ist. Bei Landwirten und so weiter zahlen wir natürlich viel mehr. Da hatten wir auch schon Bauern, die haben gesagt, hier 200 Tonnen Karotten, das schaffen wir halt noch nicht. Aber gut, die waren noch in der Erde drin, die hat er dann einfach verrotten lassen. Ein Dünger quasi, das passiert sehr oft. Aber das sind so Sachen, da muss man natürlich versuchen, der Sache gerecht zu werden. Also sprich, den möglichst lang rauszögern, ohne dass er das Gefühl hat.
Weißt du, was mich interessiert? Warum haben die so viel Überschuss? Also warum hat der Bauer sich so mit den Karotten verkalkuliert? Warum hat sich dieser Lebensmittelhersteller so mit diesen 200 Paletten, was auch immer das war,
also zum Beispiel, wenn ein Rewe oder egal wer bestellt bei einem Bauer 100 Tonnen Paprika. Was macht der Bauer? Dann muss er mindestens für 120, eher für 130 Tonnen muss er produzieren, weil er halt zwischen 10% und 30% Ausschussware hat. Zu klein, zu groß, nicht die richtige Farbe. So. Dann muss er aber noch einen Puffer draufsetzen, weil es könnte sein, dass es ein schlechtes Jahr wird. Kann auch sein, dass es ein gutes Jahr wird. Das heißt, die Ernte ist immer plus minus. Dann produziert der am Ende 150%, damit er auf jeden Fall 100% genormte, schöne Paprika hat, die gewünscht sind. Weil wenn der einmal nicht liefert, ist der auch auf der Blacklist bei welchem Einzelhändler auch immer. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir einfach krasse Regeln haben. Da muss die Qualität stimmen, da muss die Zeit stimmen, da muss die Quantität stimmen, das Aussehen und so weiter.
Und das heißt, du nimmst die 50% dann ab?
Genau. In Deutschland gibt es die Hälfte der Lebensmittel, die werden verschwendet. Bis zur der Hälfte oder vielleicht sogar mehr bei uns privat zu Hause, weil die Leute mindestens haltbar bis, nicht mit Zuverbrauchen bis.
Und weil die Leute nicht gelernt haben zu kochen. Ich habe früher so viele Lebensmittel weggeschmissen, weil ich nicht kochen konnte.
Wie meinst du das?
Ich habe Sachen gekauft und dann irgendwie nur die Hälfte verkocht und dann habe ich den Rest im Kühlschrank, hatte ich irgendwie keinen Appetit drauf und dann habe ich den Kühlschrank stehen lassen. Und dann hatte ich den Tag immer noch keinen Appetit drauf und dachte ich vielleicht morgen. Und dann habe ich gewartet, bis das Bein entwickelt und wegläuft. Das war immer so meine Vorgehensweise. Und jetzt, erst in den letzten Jahren, seitdem ich halt müllfrei lebe und fast müllfrei ist, ist es, dass ich da gelernt habe, so koche ich. Und so sorge ich dafür, dass halt nichts übrig bleibt.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie das dein Alltag bestimmt? Das heißt, müllfrei leben tut ihr ja beide wahrscheinlich. Das heißt, ich habe meine normale Mülltonne, ich gehe da allein heute oder 20 Mal irgendwie dran und habe irgendeinen Scheiß weggeschmissen und dann gehe ich alle 2 Tage Müll runterbringen. Das ist total normal für mich. Bei euch ist es ein bisschen anders.
Ich gehe einfach selten den Müll runterbringen, das ist der einzige Unterschied.
Genau, kannst du ein bisschen beschreiben, was man
sich umschlägt? Freunde und ich streiten uns weniger, wer den Müll runterbringt. Der muss dann fast täglich raus. Ich kaufe halt meine Lebensmittel lose und ohne Plastikverpackung drumherum. Das kann ich halt irgendwie in der Markthalle oder auch fast allen Bioläden kriege ich das ganze Gemüse lose. Ich kaufe alles, was ich so an Proteinen und an Pasta und an Erbsen, weiß ich nicht, was brauche, auch lose bei mir im Laden, Müsli, was das Herz begehrt, Joghurt im Glas und so weiter. Und habe damit so die Basics abgedeckt. Ganz, ganz selten gehe ich irgendwie, doch rutscht mir irgendwie, habe ich Bock auf einen bestimmten Käse, den es nicht in der Markthalle gibt, dann kaufe ich in einer Bio-Company mit einer dünnen Plastikfolie. Also auch das passiert mir. Aber das allein, dass ich so Lebensmittel einkaufe und auch Kosmetik und so weiter, reduziert meinen Müll um 95% ungefähr. Also ich habe kaum Müll zu Hause. Ich habe Müll, aber sehr, sehr wenig, so dass ich echt im Prinzip nur alle paar Wochen mal einen kleinen bisschen was runterbringen muss in den Wertstoffsack. Wir haben ganz lange gebraucht, als ich mit meinem Freund eingezogen bin, alles aufzuessen. Oh, der hatte dadurch alles zig verpackt und da stehen immer noch Reis in Plastiktüten, der halt aufgegessen werden muss, die wir natürlich nicht wegschmeißen. Der muss auch.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, Reis kann nicht schlecht werden, oder?
Ja, irgendwann irgendwie, aber.
Bis dahin sind wir Menschen
bis dahin, auch ja.
Und genau, und weil ich so angefangen habe einzukaufen, also lose konnte ich mir nicht mehr, habe ich mir zumindest nicht mehr erlaubt, einfach mal so eine Pizza für den Backofen zu holen, sondern habe gedacht, okay, wie kann ich eine Pizza machen oder wo kriege ich eine fertige Pizza beim Italiener? Aber das heißt, ich habe gelernt, irgendwie, wie mache ich Brot oder wie koche ich einfach richtig? Wie mache ich eine geile Tomatensauce? Und ja, und dadurch habe ich halt auch gelernt, alles aufzubrauchen. Meiner Meinung nach finde ich es nicht mal so schlimm, wenn der Joghurt eine Plastikverpackung hat, wenn man den ganzen Joghurt wegschmeißt. Da ist, glaube ich, die Ökobilanz, die man gebraucht hat, um den Joghurt zu erstellen, die Kuh, die gemeldet, die irgendwie da auf der Weide steht, Entschuldigung, die steht nicht auf der Weide, die Kuh, die in einem Massentierhaltungsstall rumsteht und an deren Eltern eben Milch abgezogen wurde, weil kein Kalb konnte gefüttert werden. Dann wurde ein Joghurt für mich gemacht und ich esse den nicht mal auf. Das ist das Schlimmste und Unmoralischste, was man machen kann. Das ist schlimmer als Plastikverpackung, finde ich.
Mhm. Was ist passiert, dass du da hinkommst zu diesem Punkt? Also dieser Mindshift, der da ja stattfand. Wie kam der?
Ich glaube, den Mindshift haben viele Leute. Wir sagen immer wieder alle.
In der Hoffnung, dass die halt das dann auch haben, wenn man es dann erzählt. Deswegen will ich das so genau
wissen. Ach so, Entschuldigung.
Wir sind ja hier am Skalieren von Mindsets.
Also, wenn man sagt, ich bin Veganer, dann sind die Stimmen immer so unterschiedlich. Oh, und dann wird immer angefangen zu diskutieren und so. Wenn ich aber sage, ich verzichte auf Müll und Plastik, dann sagen alle, toll machst du das. Und ja, so einen plastikfreien Laden, darauf hat die Welt nur gewartet. Das ist etwas, womit alle komischerweise übereinstimmen. Der Unterschied aber jetzt von übereinstimmen und tatsächlich was zu ändern im Alltag, das ist diese Schwelle, die die wenigsten überschreiten können. Und ich glaube, die Leute, die es schaffen zu überschreiten, das sind Leute, die sich hinsetzen und wirklich über die Konsequenzen informieren, die aber auch sehen, dass sie Möglichkeiten haben, in ihrem näheren Umfeld was zu ändern. Wenn ich in Zehlendorf lebe und ein Unverpacktladen ist in Kreuzberg, dann werde ich nicht den ganzen Weg dahin radeln und werde mein Leben auch nicht unbedingt ändern. Aber wenn die Umweltfaktoren also stimmen, ich Einkaufsmöglichkeiten habe und gleichzeitig ich informiert genug bin, dann glaube ich, ist da. Ich glaube, die Motivation ist in ganz vielen Leuten schon da. Ihm muss nur ein bisschen Starthilfe gegeben werden.
Mhm. Ja, und es muss integrierbar sein, das Leben.
Ja.
Also ich glaube, keiner von uns möchte, dass Tiere leiden. Keiner von uns möchte, dass wir unser Habitat, unseren Planeten zerstören. Keiner möchte, dass irgendwelche Menschen versklavt werden. Keiner möchte, dass die Hunger leiden. Aber wir alle, mit allem, was wir tun, sind auch dafür verantwortlich, dass all diese Dinge passieren. So. Das heißt, am Ende geht es darum, wie kann man das schaffen, dass die Menschen eben ihr Leben weiterleben können und trotzdem sich für was Besseres einsetzen. So wie, ja, das heißt jetzt ja nicht, wenn du sagst, du willst Geld, brauchst du halt noch eine EC-Karte oder so, weil das heißt nicht, dass du jetzt nichts mehr mit Konten zu tun haben kannst. Aber es gibt halt auch ökologisch-soziale Alternative, Banken, kann man das wählen. Und dann kann man sogar noch Geld abheben bei den normaleren Banken. So, und das ist auch ganz wichtig, wenn das jetzt wieder nur möglich wäre, an einem Bankautomat in Berlin Geld abzuheben, nicht skalierbar, nicht möglich, nicht integrierbar. Viele Leute wollen halt auch in einen Laden kommen, wo sie sich so wohlfühlen wie vorher bei so einem anderen normalen, konventionellen Discounter oder eben nicht Discounter, sondern einfach nur Lebensmittelhändler, und die wollen diesen Komfort, dass es schön ist, dass da auch angenehm riecht oder nicht besonders riecht und so.
Ja.
Das wollen die halt alles haben und nicht so klein, irgendwie klaustrophobisch, alles übereinander gestapelt, wie halt das dann...
Convenience schön.
Convenience, genau. Und das ist Convenience, das heißt, da glaube ich eben dran, dass wenn wir es schaffen, Dinge eben convenient zu machen, dann können die Leute sagen, gut, das kostet vielleicht ein bisschen mehr oder so, aber das tue ich für die gute Sache wegen und muss jetzt eben nicht einmal durch die ganze Stadt laufen, Fahrrad fahren oder mit dem öffentlichen... Das ist eben nicht möglich. Das heißt, am Ende, wenn Biocompany mit 50 Läden jetzt auf einmal sagen, hey, wir bieten jetzt auch sowas an zum Unverpackt sich was mitnehmen, genial, so glaube ich auch dran mit den überschüssigen Lebensmitteln, die man uns im Onlineshop kaufen kann, ist ein Schritt, und dass wir jetzt einen Laden haben, ist auch schon ein Schritt, aber wie geil wäre das, so wie Vegans das geschafft hat. Die sind jetzt nicht nur mit ihren paar Läden in Deutschland vertreten, sondern die sind fast in jedem Rewe, Edeka oder so weiter, kannst du jetzt vegane Convenience-Produkte, weil halt das Leute auch mögen. Käse zum Beispiel oder weiß nicht, Chiasamen oder also bestimmte veganere Produkte, vegane Kekse mit Schokolade, die gab es halt vorher nicht. Jetzt gibt's die überall und jetzt können die Leute sagen, ob sie sich vegan oder nicht vegan ernähren, für eine gute Sache nehme ich mit. Das heißt, es muss alles relativ kommod sein für die Leute. Und da müssen wir auch noch drauf setzen. Oder ich sehe das so als einen großen Impulsfaktor, um wirklich das massentauglich zu machen. Mainstream. Also wir sagen auch, mit Surplus wollen wir Lebensmittel retten, Mainstream machen.
Geil. Habt ihr in eurem Online-Shop, ist es quasi so wie eine Gemüse-Abo, aber eben aus dem, was weggeschmissen werden würde?
Haben wir noch nicht. Frische ist also zum einen sehr unlukrativ, wir haben sowieso nur einen Haufen Schulden. Aber Amazon Fresh oder auch Rewe, Lieferservice, was es da so gibt, das ist ziemlich schwierig. Also da musst du halt sowieso same day und eigentlich nur in der gleichen Stadt was anderes durch Deutschland dann das frische Gemüse schicken und dann kommt es beim Nachbar an und dann drei Tage später bei dir, dann ist schon wieder die Hälfte vergammelt. Das ist dann auch nicht der Sinn.
Ah, okay.
Das heißt, wir verschicken im Moment ausschließlich Getränke, sehr viel Bio-Sachen, vegane und vegetarische, alles verpackt. Also von Snacks zu Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Aufstriche, Salz, Brotpackung, aber halt auch süße und saure Snacks. Und wir werden auch in Zukunft eben Sachen anbieten, die man vielleicht auch so braucht wie... Milena hat ja auch ein paar schöne Sachen im OU-Shop, wo ich auch denke, ja gut, die sind jetzt nicht gerettet oder so. Teilweise haben wir auch so Verpackungen, wo wir gesagt haben, dann nehmen wir die Fehlverpackung, was man dann wiederverwerten kann. Oder Soul Bottle, sowas, ja, ist auch etwas, was nicht direkt gerettet ist, aber es ist auch schwierig, mit den Leuten das anzubieten. Das heißt, wir wollen da auch gucken, wie können wir den Leuten helfen, damit sie die Nachhaltigkeit nicht nur was Lebensmittel anbelangt, sondern insgesamt mehr in ihr Leben integrieren können. Wir denen geben zum Beispiel auch einen Flyer von Naturstrom rein, weil es unsere Partner sind.
Das heißt, wenn ich quasi eine bei dir auf dem Online-Markt eine Box bestelle, dann ist es jedes Mal geändert, was halt gerade wo abgefallen ist und liegt da in der Reiz, dass man irgendwie das Gefühl hat, wie so eine Wundertüte für das Gewissen. Und gleich.
Es gibt Retterboxen, da haben wir auch ein Abo. Das heißt, du kannst einfach sagen, ich bestelle einmal im Monat, kommt dann so eine Kiste an mit verschiedensten Leckereien. Oder du kannst ja auch selber aus über 100 Produkten mittlerweile einfach Sachen raussuchen.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und eine macht Kunst. Ich flüchte gerade vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Ich will eigentlich wissen, Leute, die denken und die normal leben, die denken so, ich gehe zum Rewe, ich gehe zum Nuss und dann stolpern die über ein Konzept, dann stolpern die über diesen Supermarkt oder über diesen Supermarkt. Was sagen die euch dann, was sie getriggert hat, wiederzukommen und was verändert sich bei denen? Wie erlebt ihr das?
Gute Frage. Ich habe das nie so wahrgenommen, dass ich einen Freund habe, der auch einen Supermarkt hat.
Achso, ihr seid zwei Supermärkte.
Ja, ich habe es ja nachgemacht.
Witzig, weil manchmal, wenn ich auf einer Party bin, Leute fragen, was machst du? Ja, ich habe einen Supermarkt. Ach, cool. Jetzt verkauft ihr so Bio. Ach, schön, ja. Bio finde ich auch gut. Ich so, okay, gut. So, aber man kann ja auch sagen, ich habe einen Supermarkt.
Stimmt,
ich meine, das ist so ungewöhnlich. Stimmt, ja. Das ist nicht das, was man sonst auf einer Party hat. Aber die Frage war, warum kommen die Leute wieder? Also erstens kommen die Leute wieder, wenn sie in der Nähe wohnen. Und wir haben auch ganz lange einfach nur Anwohner gehabt und haben die immer noch, die einfach wir der nächstbeste Biomarkt sind, dann kaufen die halt unverpackt, weil der nächste ist weiter weg. So. Das finde ich eigentlich am geilsten, weil die so Leute sind nicht mal überzeugt, dass sie machen es halt und dann ist es halt eine gute Sache. So. Das finde ich cool. Dann haben wir die Leute, die echt durch die halbe Stadt fahren und auch zum Beispiel, es gab eine kurze Zeit lang einen Unverpacktladen in Friedrichshain, der hat wieder zugemacht, der lief nicht so. Und die Leute sind aber, obwohl es den Laden gab, zu uns gekommen, weil sie uns geiler fanden. Das war eine Bestätigung.
Ja. Sprichst du sehr dafür, dass diese Coolness so wichtig ist. Ich gehe sogar dahin, weil der doch geiler ist als die andere.
Die Coolness, es war, dass der Laden einfach, unser Laden einfach besser war. Wir haben eine bessere Auswahl als der. Wir haben, glaube ich, auch besseren Kundenservice und die Bedienung war vielleicht auch einfach leichter. Es sind so mehrere Sachen, die dazu kommen.
Mhm.
Die kommen wieder, weil sie bestimmte Produkte nur bei uns finden, wo es nicht überall gibt.
Was sind eure Renner bei euch?
Tofu, Süßigkeiten, der Kosmetikbereich ist so krass, der ist ganz klein, aber da macht fast ein Drittel des Umsatzes aus.
Mhm.
Das ist echt wahnsinnig. Und sie kommen wieder auf, weil sie das Team mögen. Wir haben bei uns arbeiten natürlich nur Menschen, die irgendwie Bock haben darauf, die nicht einfach nur einen Job brauchen, brauchen sie auch, aber die dahinter stehen. Und wir können dir immer irgendwas mehr erzählen, ob du Fragen zum Bambuspulpapier hast oder zur Haarseife. Die können immer noch mal eins was dranhängen. Und das ist ein herzliches Team, sind angenehme Menschen. Und man geht, glaube ich, wirklich gerne einkaufen. Deswegen kommen sie wieder. Also ist es, dass sie die Welt retten wollen, das stelle ich mal ein. Aber es sind wirklich diese gleichen Konkurrenz-Wettbewerbsbedingungen, die wir auch zu anderen Läden haben. Und da sind wir einfach zum Teil besser. Und deswegen kommen die Leute.
Mhm.
Das ist nicht wie in einem riesigen weiß nicht, Kaufland, wo du irgendwie 10 Minuten erstmal einen Verkäufer oder Verkäuferin suchen musst, sondern du findest jemanden, der hat Ahnung, der kennt die Produkte und fertig. Mhm. Das ist schon toll.
Dieses persönliche Erlebnis von diesem ganzen Tante-Emma-Feeling. Ja, ich crave das auch hart.
Wie ist es bei dir, Raphael? Warum kommen eure Kunden wieder?
Und wie kommen die auch dahin, wenn sie es nicht kennen und dann bei denen dieser Mindblow-Effekt
anfängt? Ja, die gehen da rein, wir sind ja alle Lebensmittel abgelaufen.
Sagen
wir. Wisst ihr das eigentlich so?
Passiert das so?
Das passiert. Wir haben 6,5 Kunden zum Glück mittlerweile am Tag. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen und da stolpern auch Leute rein und die entdecken das dann an der Kasse, wie das Produkt ist ja abgelaufen. Sagen, ja, das ist übrigens das Konzept hier. Also die haben dann ganz viel im Einkauf, entdecken es bei einem. Steht natürlich auch überall deutlich im Laden und an jedem Schild steht dran. Dass man, aber manche sehen es halt nicht. Aber auch die erreichen wir natürlich, die da reinstolpern. Wir haben Leute, die gehen rein, weil sie Geld sparen wollen.
Ist es günstiger müssen. Als die anderen?
Bis zu 80% sogar, ja.
Es ist bis zu 80% günstiger?
Also wir sind mit Surplus eine Besonderheit, weil bei uns kann man die Welt retten und Geld sparen. Oft ist es ja oft ein bisschen teurer. Bei uns geht beides. Ja.
Das ist so wichtig, weil das ist, glaube ich, der nächste so Schlüssel, weil bis jetzt war es immer so ein, man muss sich das leisten können. Und dann ist es eine super Ausrede für die Menschen, die das Gefühl haben, es nicht leisten zu können. Toll.
Ja, das freut uns auch. Aber wir haben auch wirklich die Überzeugungstäter, genauso die gondeln durch die Stadt. Das ist ja der erste Laden, Rettermarkt, wie wir ihn nennen, in Berlin. Und ja, auch und Touristen kommen rein, freuen sich. Also manche gehen dann wieder raus, also wie jetzt soll ich hier 10 Minuten Schlange stehen. Das ist denen zu langweilig, kann ich auch verstehen.
Weil die so voll seid.
Genau, weil wir wirklich zu voll sind. Aber die meisten Leute, die finden das jetzt nicht so schlimm, dass man ein bisschen ansteht. Und auch das Angebot wechselt natürlich. Das heißt, es ist auch ein Erlebnis. Also ich glaube, im Original Unverpackt oder bei Surplus, da ist es nicht nur, ich möchte jetzt irgendwas kaufen. Die Kunden gibt es natürlich auch. Aber da ist noch mehr dahinter. Also zum einen das Herz und zum anderen, man möchte das kennenlernen.
Ich sehe, viele erwarten, dass ich immer hinter der Theke stehe und ihren Bohnen abwiege.
Ja, das ist eben so.
Aber das ist halt nicht mein Tagesgeschäft. Das war auch nie mein Ziel, Verkäuferin zu sein. Aber halt die Message rauszutragen und noch mehr zu machen, zu verändern. Aber tatsächlich habe ich dann auch, weiß ich, 2 Jahre oder das habe ich auch erzählt, das war einer meiner Fehler. Ich habe viel zu lange im Laden als Verkäuferin mitgestanden, anstatt an der Idee selber weiterzuentwickeln. Weil ich dachte, spare ich Personalkosten, aber lieber, denke ich mir, hätte ich ein paar Aushilfen mehr bezahlt und dafür selber am Overhead gearbeitet.
Man muss alles mal machen und kennenlernen, auf jeden Fall, aber dann ganz schnell auch abgeben. Das hast du mir mal gesagt und das hat auch da Milena sehr recht, das Abgeben, also das heißt ja auch Vertrauen schenken und Vertrauen geben, das ist der Trick. Also, dass man.
Sag es nochmal langsam. Der Trick zu.
Der Trick, also Milena hat das so gesagt, ich habe es auch so aufgeschrieben, dass der Trick ist, quasi abgeben zu können. Das heißt natürlich auch richtig abzugeben, aber einfach zu sagen, wir sind glaube ich öfter so, ja, das mache ich besser und das behalte ich lieber noch bei mir, das Thema, das Projekt und so weiter. Aber Leute zu finden, die es eigentlich noch besser machen können als man selbst und dann auch zu sagen, okay, das machst du jetzt. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei Leuten, die auch selber vielleicht auch von sich was halten und meinen, man macht das gut oder so. Aber wir brauchen halt Profis. Und ich weiß nicht, ob du, so wie Verkäuferin, es gibt Leute, die machen das vielleicht sogar besser als du. Obwohl die gerne hätten, dass du da ständest. Aber die machen
alle
das.
Alle machen das besser als ich.
Ja.
Ja, das Verkaufen, das Filialleiter spielen, so Filialleiterin ist eine viel bessere Filialleiterin, mit sich ist jemand. Also.
Ja. Und das ist die Leute, Möglichkeit. Zu skalieren. Das heißt, abgeben ja auf jeden, also sehr, sehr nicht nur im unternehmerischen Sinne, aber ich glaube, dieses überhaupt Nein zu sagen zu können, oh, ich habe es immer gemacht und eigentlich, und jetzt aber zu sagen, nee, stimmt, das kann auch jemand anders machen. Und vielleicht sogar noch besser, im besten Fall dann.
Ah ja, stimmt, Elefant. Also wir ergänzen, was ist der Unterschied zwischen Tafel und Surplus?
Ja, wir ergänzen die Tafeln dort, wo sie halt sagen, das ist ihnen zu sehr abgelaufen oder das ist zu viel oder das ist Pfand oder es gibt verschiedene Gründe, warum die Tafel eben auch nicht alles nehmen kann. Und das holen wir ab, im Kleinen sowie im Großen. Also Metro, das sind dann 1-2 Einkaufswegen oder mal eine Palette mit Getränken, aber das ist eher selten. Und wir holen aber halt auch die Sattelzüge ab von irgendwelchen Firmen, wo die Tafel sagen, hey, damit kann ich gerade gar nichts anfangen und wissen gar nicht, wohin damit. Das heißt ja, wir ergänzen die Tafeln mit Foodsharing in einem kleinen Bereich, wo die Tafeln überhaupt nicht hingehen, sagen der Bäcker, das lohnt sich nicht, 3 Kilo Brot Ich kann ja bei einer Großbäckerei, da hole ich jeden Tag 300 Kilo ab, wenn ich will, ja 1000 mitnehmen, wir haben noch viel mehr. Schafft die Tafel auch nicht. Und wir versuchen halt, die Tafeln zu unterstützen und auch andere. Also wir spenden an Tafeln, aber auch andere Organisationen. 20% von dem, was wir retten, geht eben in NGOs, Non-Profit, soziale Organisationen etc.
Mhm. Das heißt...
Achso, der Unterschied. Entschuldigung. Ja, genau. Der Unterschied ist, dass man halt bei uns als Mensch reingehen kann und ist egal, ob du Hartz IV bist, ob du ohne Geld kannst du reingehen, dann kannst du nichts kaufen, das geht auch bei uns nicht. Aber ob du nun Millionär bist oder Hartz IV, das ist ganz egal, du bezahlst jetzt das Gleiche und kannst dich halt da, und bei der Tafel, da musst du dich ja registrieren, da muss man bedürftig sein und da musst du dich vielleicht noch qualifizieren, in deinem Kiez das abholen, das sind ein bisschen andere Umstände als... Nicht so convenient für alle Menschen.
Und ich glaube, es hat auch dieses, die Tafel oder generell soziale Einrichtungen haben leider oft dieses Stigma und man fühlt sich wohl und denkt, nee, so tief bin ich nicht, so schlimm ist es nicht. Viele Menschen, denen es gerade so schlecht geht, die vielleicht von Obdachlosigkeit betroffen, von Armut betroffen sind, sind ja dahin gekommen, weil sie es psychisch auch nicht geschafft haben, weiß ich nicht, Briefe zu öffnen, diese ganzen Sachen, ne? Wenn man in diese Spirale rutscht. Und dann aber zur Tafel zu gehen, sich anzumelden, ich stelle mir das echt schwierig vor.
Das ist, glaube ich, auch Tafel. Also die Tafel machen eine super Arbeit, zum einen, was die Lebensmittelrettung anbelangt, auch wirklich Unterstützung, weil die Tafeln, die sind ja selber auch nur so ein Mittelshändler. Also die Tafel rette und dann geben die es allein in Berlin, ich glaube, 300 Einrichtungen aus. Das sind dann, wo Geflüchtete wohnen, wo ja, Obdachlose wohnen oder Frauen, die vergewaltigt werden. Genau, also das heißt, die Tafel verteilt es aus. Dann gibt es aber auch 45 Ausgabestellen mit Leib- und Seele-Tafel und so weiter. Und da ist dann teilweise das, was du sagst, dieses Stigma, dass die Leute halt sagen, da fühlen sich nicht so wohl. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir das gleiche Ziel, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern. Und wir sind halt ein bisschen auf anderen Strategien unterwegs, wollen die Tafel aber auch zukünftig dann mit einer Software unterstützen, dass die auch quasi wie das heute halt man eigentlich macht, einen Routenplaner hat und wenn jemand ausfällt, drückt man auf den Knopf in der App und dann kriegt eine andere Organisation wie Foodsharing Bescheid und kann einspringen und man kann sie ergänzen. Da sind wir im Moment noch nicht. Der digitale Marktplatz, Demand Supply Matching, kommt bei uns später. Dann machen wir jetzt erstmal die. Genau, die haben wir bei uns auf der Roadmap. Werden wir Ende des Jahres mit anfangen. Und jetzt sind wir gerade noch auch am Lernen. Was braucht denn ein Bauer, der 200 Tonnen Karotten hat oder 300 Tonnen rote Beete? Was machst du damit? Wie läuft es ab? Oder was braucht auch eine Firma, die eben hunderte Paletten übrig hat?
Was wäre, wenn ihr jetzt beide auf so einen Knopf drücken könnte, wünscht ihr was? Was würde zu dieser Bewegung, also einmal der müllfreien Bewegung und einmal den kein Lebensmittel wegschmeißen Bewegung, was könnte passieren, was müsste passieren, damit das halt nicht mehr so ein, oh mein Gott, du hast einen Supermarkt? Also das dann, das so, ja klar, du hast einen Supermarkt bekommen. Also, um es normal zu werden.
Ich müsste auch nochmal kurz überlegen.
Dann fange ich mal an.
Bitte?
Ich fange an. Noch überlegen. zum einen, ja, die Software ist eine Sache. Ich glaube, das Convenience, worüber wir gesprochen haben, vegan, Bio, Fairtrade, unverpackt und so weiter, das muss in alle Läden und eben, ich glaube, auch an gerettet. Also sprich, dass wir Produkte haben, ob das nur eine Mate ist, ob das nur eine Karotten-Suppe ist oder Püree oder Kartoffelpüree. Oder vielleicht auch einfach einen Saft oder Müsli oder was auch immer, dass das alles gerettet geben muss. Und vielleicht beim Birchermüsli ist es dann halt nur der Apfel, der gerettet ist zum Beispiel. Also
die Testecke muss auch so
eine gerettet. Nicht nur Testecke, sondern wirklich einfach wie eine Bio-Ecke, mittlerweile im Discounter sogar angekommen ist. Nur so schaffen wir es, weil wir haben ja 50% Verschwendung. Das heißt eigentlich, wir produzieren viel zu viel. Wir haben ein hochgradig ineffizientes System. Deswegen, klar, Software, digitaler Marktplatz ist auch wichtig. Aber es muss auch halt auch akzeptiert sein, dass wir die Sachen, die nicht perfekt aussehen, dass wir die kaufen. Und wenn das wirklich so ist, dass die keiner kauft, dann müssen wir sie halt verarbeiten. Weil bei der Smoothie ist dir egal, wie reif die Banane angekommen ist hier in Deutschland. Und da halt intelligente Wege finden, wie wir diese Waren zu, also diese Lebensmittel zu Waren werden lassen, die dann auch überall gekauft werden können. Weil nur so können wir diese Millionen Tonnen allein in Deutschland in den Kreislauf zurückbringen. Bio Company. Haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, die werden jetzt ein MVD einführen, also Mindestverbrauchsdatum, also Mindesthaltbarkeitsdatum. Das bedeutet, ein Produkt, jetzt sagen wir mal eine Tafel Schokolade, die hat die gleiche Konsistenz, die riecht genauso, die schmeckt genauso und die ist halt auch genießbar. Also das sind die Faktoren, die zum Mindesthaltbarkeitsdatum dazugehören. Die Genießbarkeit von der Tafel Schokolade, die ist ja viel, viel länger als diese anderen Faktoren. So, und jetzt kann ich eben nicht nur sagen für die Verbraucher, bis dann sind alle Faktoren perfekt, so wie als ob es gerade aus der Fabrik gekommen ist, sondern dieses eigentliche Datum, nämlich bis wann kann ich es essen, ohne dass mir irgendwas passiert. Es ist nicht schädlich, sondern es ist einfach noch genießbar. Das ist das Datum, was viele Leute ja nicht wissen. Wie lange ist denn das, die Tafel noch haltbar? Und dann trauen die sich nicht, oh, dann ist die, hat die so eine weiße Schicht oben drauf, passiert gar nichts.
Ich fand die früher als Kind richtig geil.
Ja.
Wir hatten ja nichts in Russland.
Du warst mutig.
Ach, die lag da rum, meine Eltern waren das Latte und so.
Ja.
Wie viel ist es länger? Und das macht ihr, das heißt, ihr
wird Schokolade ist jahrelang haltbar. Kaffee, auch Tee, auch.
Ja, Kaffee schmeckt halt nicht mehr so gut.
Schmeckt dann nicht mehr so gut, ja. Aber Tee zum Beispiel, der verdient auch Aroma. Aber warum soll ich den jetzt nach ein oder zwei Jahren, nachdem er die Fabrik verlassen hatte, irgendwo abgepackt wurde, wegschmeißen, wenn er vielleicht noch 80% so gut schmeckt vom Aroma her, wie am Anfang? Er ist doch trotzdem noch ist ein Mittel zum Leben. Da wurde viel Arbeit, Energie, Fleiß reingesteckt, Transportkosten, Wasser etc. Vielleicht nur aus den Regionen, wo die Leute wirklich zu wenig Wasser haben, um ihre Subsistenzwirtschaft, also ihren eigenen Anbau von Lebensmitteln, überhaupt leisten zu können, weil das Wasser abgesogen wurde aus dem Grundwasser, damit wir hier Tees haben, die wir dann wegschmeißen. Weil wir wollen natürlich am liebsten 30 verschiedene Teesorten haben. So. Also ich glaube, es braucht diese Convenience, es braucht einen Bewusstseinswandel. Und es braucht die großen Ketten, die dann halt auch die Lebensmittel verkaufen, nachdem sie abgelaufen sind. Das glaube ich jetzt im Lebensmittelbereich, dass wir dann damit was schaffen können langfristig.
Ist es eine gesetzliche Sache, dass man die nicht mehr verkaufen darf, wenn sie abgelaufen sind und ihr dürft es? Ist es nur
jeder in Deutschland, jeder Inverkehrbringer, also Milena darf das als Laden, so wie wir, so wie auch ein Edeka oder ein Aldi, dürfen alle Lebensmittel verkaufen, aber dann musst du halt darauf hinweisen, ist abgelaufen und du bist in der Verantwortung. Das ist der große Unterschied.
Du bist im Sinne von, du bist als Käufer.
Als Verkäufer, weil der Inverkehrbringer in Deutschland ist der, der die Verantwortung trägt. Das heißt, wenn ich sage, diese Mate, die ist jetzt seit 3 Monaten abgelaufen, die verkaufe ich.
Hättest du sie aber vorher sagen können, bevor sie sie ausprobiert.
Ist sie abgelaufen?
Ich habe sie ja nicht verkauft.
Sie war sehr lecker.
Sie war sehr lecker, genau.
Fantastisch. Moment, ich muss es wiederholen, damit ich es wirklich verstehe. Das heißt, gesetzlich könnten das Edeka und Aldi machen.
Die jetzt schon,
machen es aber nicht, weil das für die Anfrage bei dir liegt. Die Anfrage ist zu groß, dass irgendwas passiert.
Könnte was passieren. Du musst einen Prozess. Es lohnt sich ja nicht für ein Edeka. Die machen irgendwie Millionen Umsatz. Dann sollen die irgendwie für, weiß nicht, vielleicht Zehntausende, die sie noch machen könnten mit ihren abgelaufenen Nudeln. Dann haben die davon nur noch 3 Stück oder so weiter. Dann müssen sie jetzt eigentlich eine Kontrolle machen, also eine Hygiene, Stichprobenkontrolle. Sind die noch genießbar danach? Das ist alles viel zu kompliziert.
Und ihr seid die Ersten, die sich das trauen zu machen. Und damit wird es passieren, dass man beweist, es geht nämlich eben doch.
Genau, und dass die Konsumenten das auch noch kaufen. Also, dass es geht, das gesetzlich wissen wir ja schon, machen wir auch andere, wir sind nämlich die Ersten, wir machen es halt auch schließlich. Und dabei auch zu zeigen, das kommt an bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen, und zwar nicht nur den Hipsters, den Ökos und so, sondern halt auch anderen. Und ich glaube, ja, das ist wichtig zu zeigen, dass es halt Mainstream-fähig ist, dieses Thema.
Wenn ich jetzt irgendwie sitze in Frankfurt Main und denke, wow, das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe, weil diese beiden Leute, ich will auch was machen. Was sollen die machen? Also wenn man irgendwie...
Die sollen, wie man aktiv wird.
Ja.
Aktiv werden heißt gucken, wie kann ich mich lokal engagieren, vielleicht im Ehrenamt, bei sei es einer Foodsharing-Gruppe oder halt auch bei was ganz anderem, auf eine Demo gehen, wenn ein passendes Thema ist, sich selber so mal in den Arsch treten. Oder ganz klassisch, das hat man früher gemacht, Briefe oder E-Mails schreiben an Politiker und sie immer wieder auf Themen hinweisen. Das ist ganz altmodisch, aber wenn es so oft genug Leute machen, dann bringt es halt was. Das Gespräch suchen mit anderen, Leute auf Sachen hinweisen, wie, ich habe dir vorhin vorgeworfen, dass Bianca, du mir nicht gesagt hast, dass Zucker so ungesund ist, dass mir niemand gesagt hat, dass irgendwie so ein Zucker ist. Weil es alle irgendwie so wussten, aber manchmal hätte es jemand mal in einem Gespräch vielleicht erwähnt und mal erklärt, warum. Ja, wäre ich vielleicht früher hellhöriger geworden. Das heißt, man muss Leute nicht missionieren, aber wenn Leute Interesse haben, kann man ja mal ein bisschen mehr erzählen. Das sind Sachen, die man machen kann, wie man selber aktiv wird.
Also ich sage immer, dass du das so ein bisschen erwähnt über die Tiere. Ich glaube, das muss ich einfach nochmal erwähnen, wenn man sagt, man ist für einen kleineren ökologischen Fußabdruck, also unser liegt gerade bei 10, 12 Tonnen im Jahr in Deutschland pro Nase, eigentlich sollte er 2 Tonnen sein. 2 Tonnen ist ein Flug von hier nach Mexiko. Das ist ein Statement. Ein anderes Statement ist, wir können verschiedene Dinge machen, Plastik reduzieren, bei uns einkaufen und so weiter. Wenn wir aber allgemein jetzt unsere Ernährung nicht ganzheitlich überdenken oder halt mal gucken, nicht nur, was ist das Leid der Tiere, 60 Milliarden Tiere jedes Jahr, die halt irgendwie von uns zumindest nicht mehr leben durch irgendjemand, sondern wie kann ich vielleicht auch meine Ernährung nicht nur unverpackter gestalten und mehr bio und regional, sondern vielleicht auch pflanzlicher. Und sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Ich kann mich nur jedem sehr ans Herz legen, weil der ökologische Fußabdruck, was die Ernährung anbelangt, also klar, wenn jemand jeden Tag Kleidung kauft, dann ist der auch sehr groß, Baumwolle muss ja angebaut werden. Aber einfach, unser normaler ökologischer Fußabdruck, da spielt die Ernährung eine große Rolle. Und da ist halt leider auf unserem Programm hier Fleisch und Fisch noch ziemlich stark vertreten. Zum Glück immer weniger, aber das muss man eigentlich, glaube ich, immer versuchen, sich zu informieren und dann bewusst zu sagen, ist mir egal oder ich mache es jetzt bewusst einmal die Woche, was auch immer, aber das kann ich nur empfehlen. Und sonst glaube ich ja, wenn man einen Laden aufmachen möchte, da oukurse.de, Lebensmittel retten, kann man auch bei uns eben online, bei Surplus und sonst informieren, glaube ich, ist schon das Allerbeste und dann Leute anstecken, dass es Freude macht, die Welt zu retten, Freude macht, sich zu verändern, alte Konditionierungsmuster loszulassen, sich zu befreien von dem, was man dachte, was man ist oder sich eben so ein Label anzuziehen und zu sagen, nee, ich bin jetzt mal anders, anders als meine Familie, anders als meine Freunde und das heißt ja nicht, dass man, wenn er anders ist, uncool ist, sondern es kann ja was Cooles werden. Am Anfang sollte man auf sein Herz mehr hören, das glaube ich ganz wichtig.
Wenn man vorher schon uncool war, dann wird man auch uncool bleiben, aber wenn man vorher cool war, wird man auch cool bleiben. Ja. Das ist meine Ansicht. Ich meine, ich lebe auch, es ist voll weird in sagen, ja, bitte tun Sie mir den Käse in meine eigene Verpackung, aber ich war vorher schon cool und ich bin jetzt immer noch cool. Also, da wird dieses, ich bringe meine eigene Verpackung mit, ist nicht weniger cool machen.
Sehr gut. Das heißt, die Freiheit, die man dann dadurch gewinnt, weil die Leute stellen sich schon vor, voll anstrengend, so gut zu leben und ihr würdet da beide sagen, das ist gar nicht so viel anstrengender.
Das ist eigentlich einfacher, weil das weggeht. Die Konditionierung zu durchbrechen, das hat Raphael ja sehr schön so gerade benannt. Das hat sehr gut auf den Punkt, Sachen in Frage zu stellen und dann die Veränderung tatsächlich umzusetzen. Das sind die zwei schwierigen Sachen. Wenn man das überwunden hat, dann ist der Rest einfach.
Genau, weil also denken, ich will und müsste eigentlich was verändern und sollte oder so weiter, das ist alles schön, da kann auch eine Gesetzesänderung, aber viel schöner ist es eigentlich zu sagen, ich möchte ja, dass es allen Menschen gut geht, ich möchte, dass es den Tieren gut geht, ich möchte, dass es meinen Kindern und meinen Kindeskindern gut geht. So, und das heißt, ich darf nicht mehr, sondern ich möchte. Eine ganz andere Grundeinstellung. Und wenn man das dann mit Freude tut, in seinen Häppchen, vielleicht sagt man sich, ja, ich muss noch ab und zu fliegen, weil ich XY noch machen muss oder Verwandte, Familie irgendwo habe oder ich muss da halt nochmal hin. Und ja, aber vielleicht sich kritisch auseinandersetzen, jeder Flug ist mega. Also da kannst du dann auch vegan essen. Wenn du 3-4 Mal geflogen bist im Jahr, dann spielt die Ernährung jetzt nicht mehr so eine große Rolle und die Tiere leiden trotzdem noch, während die isst. Aber auch Verhältnisse zu schaffen zwischen den Dingen. So wie der Jutebeutel. Die Leute denken, gehen wir in den Jutebeutel einkaufen, dann können sie alles rein, weil jetzt gehen sie ja plastikfrei einkaufen. Ja, einen Jutebeutel musst du 70 Mal benutzen, dann ist der genauso ökologisch wie eine Plastiktüte. Also 70 Plastiktüten ist äquivalent zu einem Jutebeutel. So, wenn du jetzt den weniger als 70 Mal benutzt, den Jutebeutel, dann ist die Plastiktüte halt ökologischer.
Genau, Leute müssen sich die Zeit nehmen, sich zu informieren, das zu verstehen. Ich gebe immer am liebsten zum Schluss eines Vortrags, sage ich die Top 3 schlimmsten Dinge, die man macht, die Klimakiller sind, die den Klimawandel beeinflussen und dafür sorgen, dass alles, dass wir jetzt im April 30 Grad haben, so, ne? Nachdem vorletzte Woche irgendwie Schnee lag.
Ja.
So. Top 1 ist Kinderkriegen. Ich bin gerade im 5. Monat schwanger, das heißt, das habe ich schon mal verkackt. Aber Top 2 ist tatsächlich Fliegen. Das ist mit Abstand, dann kommt kleiner Abstand, dann kommt Tiere essen und danach kommt das Autofahren und vielleicht am Platz 30 oder so kommt Plastik vermeiden. Wenn man nur die CO2-Bilanz sich betrachtet, das muss man, kann ich Raphael nur zustimmen, sich bewusst sein, dass Jutebeutel einkaufen gehen, dass man damit noch nicht die Umwelt rettet.
Im Zweifel sogar mehr Schaden, weil wenn du den Jutebeutel nur 30 Mal benutzt, dann lieber die Plastikverpackung, die du noch ordentlich in Deutschland recycelt.
Ja, das würde ich dir halt widersprechen, weil in Deutschland auch nicht ordentlich recycelt wird und es früher oder später halt doch im Meer landen kann und dann muss man abwägen. Aber wenn man nur die CO2-Bilanz betrachtet, es gibt ja noch andere Weisen, zu betrachten, ob es ökologisch ist oder nicht, dann haben wir beide recht.
Also ich glaube, dass man halt nicht was machen sollte, nur weil es gerade cool, hip oder so ist, sondern sich wirklich ein bisschen auseinandersetzen und gucken, kleine Veränderungen und auch diesen riesen Berg an Veränderungen in Häppchen zu sich nehmen und ja, Veränderungen peu à peu in sein Leben mit Freude.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Raphael, Lina, vielen Dank. Viel zum Nachdenken, aber auch viel Bock darauf. Vielen Dank, ihr zwei.
Danke dir.
Danke dir für dein Wirken.
Die Websites und Online-Shops der beiden Supermärkte findet ihr in den Shownotes verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Surplus hat aktuell 2 Berliner Filialen. Eine in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg und eine in der Schlossstraße in Steglitz. Und original unverpackt findet ihr in der Wiener Straße in Berlin-Kreuzberg. Aber es gibt noch unzählige andere Unverpackt-Läden in ganz Deutschland. Wo die sich befinden, haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Genau wie alles Weitere, das Milena und Raphael erwähnen. Also ihre Bücher, Milenas Online-Kurse und so weiter. Und falls ihr euch für soziales Unternehmertum interessiert, dann hört unbedingt in unsere zweite Folge rein. Da war Bianca bei Einhorn-Kondome zu Besuch und hat dort mit Elisa Naranjo über Fair Sustainability und Holacracy gesprochen. So, das war die 10. und vorerst letzte Folge von Morgen ist Zukunft. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert auf jeden Fall den Podcast-Feed. Dann verpasst ihr keine neue Episode. Das geht kostenlos bei iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Podcast Addict und ganz vielen anderen Podcast-Apps. Ihr könnt uns übrigens auch bei Spotify hören. Außerdem interessiert uns sehr, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns doch kurz, was ihr gut fandet oder auch nicht so gut. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden. Oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast@argon-verlag.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichelt. Produktion das Hörspielstudio Kreuzberg. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
Was braucht die Welt, was braucht das Land politisch, was braucht das Land, dass es irgendwie aktiv wird. Dass es nicht mehr nur eine inspirierende Podcast-Folge ist wie, oh, guck mal hier, das Mädchen aus Berlin macht das so, sondern dass es normal wird. Was bräuchte es?
Es bräuchte mehr Informationen, Aufklärung. Und klar, es gibt die Presse und die berichtet über das böse Plastik in den Weltozeanen, aber es geht um viel, viel mehr, über wie wir im Alltag unser Konsumverhalten ändern können. Raphael hat so schön gesagt, die Dinge müssen integrierbar sein in den Alltag, aber sie müssen, damit sie integrierbar sind, muss man erstmal wissen, was man alles ändern kann und sollte und vor allem warum. Also die Motivation sollte da sein. Und ihr habt jetzt schön brav den Podcast gehört, ihr wisst Bescheid, so. Aber schwierig ist es halt mit der ganzen Bevölkerung, die halt nicht so aufgeklärt ist, wo man halt nicht zu den schon Gläubigen spricht. Gerade irgendwie in ärmeren Gegenden oder jüngere Leute. Und ich würde mir wirklich so stark wünschen, dass es Teil des Bildungsplans wäre und Pflicht, dass das gelehrt wird. Dass gelehrt wird, dass eben Fliegen das Umweltschädlichste ist und nicht nur auf Plastiktüten verzichten, dafür den Jutebeutel nehmen. All solche Dinge, weil das hat Relevanz. Und wenn wir morgen keine Erde mehr haben, dann bringt uns auch die besagte Integralrechnung nicht mehr viel.
Das ist ein ziemlich guter Bogen, den du da gespannt hast. Ja,
Danke.
Boah, kann man das nicht politisch umsetzen? Ich würde gerne jedem so verdonnern, dass er quasi einmal im Jahr sich angucken muss, so, CO2-mäßig habe ich das übrigens gemacht.
Ja, also Steuererhöhen auf gar keinen Fall. Steuern bitte nur für die Unternehmer erhöhen. Aber Steuern reduzieren vielleicht für besonders ökologisches Verhalten, wenn man das irgendwie tracken kann. Also Steuervorteile für besonders umweltfreundliches Auto, aber halt vor allem, wenn man eben kein Auto vielleicht hat oder halt das Zugfahren preiswerter wird, dass es nicht billiger ist, nach München zu fliegen, sondern den Zug zu nehmen. Da kann alles sich über die Regierung einmischen. Das ist keine Frage des Wettbewerbs, sondern es ist eine Frage des Umwelt- und des Überlebens. Und die meisten Leute argumentieren halt mit dem Preis. So, sorry, ich fliege nach Köln, weil es kostet mich 50 Euro weniger als ein Zugticket. Sorry, aber da ist doch irgendwas schiefgelaufen.
Mhm. Also sowas mit den Krankenkassen vielleicht passiert, dass man irgendwie, weil man nicht raucht, weil man joggen geht, weil man das beweisen kann und dadurch einen günstigeren
Dienst bekommt, Idee.
Könnte man so
sagen, eine Idee. Okay. Aber es könnte auch sein, so ähnlich wie mit der Zuckersteuer in Mexiko, glaube ich, war das, dass die Firmen, die ihrem Getränken Zucker beisteuern müssen, mehr Steuern bezahlen, je nachdem, wie viel Zucker sie haben. Das heißt, je nachdem, wie viel Verpackung man hat oder je nachdem, wie viel wie schädlich das Produkt selber ist für die Umwelt oder wie kurz der Lebenszyklus ist, entsprechend viel Steuern müsste man bezahlen, weil was viele nicht bedenken, ist klar, man kauft ein Produkt und es landet im Mülleimer und wird dann irgendwie später idealerweise recycelt, meistens halt auch nicht, aber die Umweltbelastung, die dadurch erfolgt ist, durch den Transport, die Herstellung und halt die Verwertung später, das alles zahlt der Bürger am Ende des Tages durch die Steuern, weil wir dann irgendwie ausbaden müssen, wenn Flüsse vergiftet sind, wir müssen ausbaden, wenn das Trinkwasser ungenießbar wird, wir müssen ausbaden, wenn wegen dem Klimawandel wieder die Städte geflutet werden. So.
Aber ich habe gerade gedacht, das bedeutet, weil manchmal, wenn ich so auf Verpackungen verzichte oder irgendwie einen Korb mitbringe, denke ich so, ja, honestly, das ist doch ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber jetzt ist mir klar, der vorrangige Nutzen davon ist die Message, weil wenn der Starbucks Filialleiter 5-mal am Tag irgendwie jemanden mit einem Becher rumhören sieht, dann hat man das Gefühl, oh, es ist voll der Zeitgeist, es ist voll das Ding, wir müssen da reagieren und dann ist es viel leichter, die politische Lobbyarbeit zu machen, wenn es sichtbarer wird. Das heißt, eigentlich müssen alle Leute...
Industrie lenkt halt um, also die ganzen Ketten haben jetzt nach ein paar Jahren umgelenkt, versuchen tatsächlich ihre Plastik im Obst- und Gemüsebereich und auch bei den Tüten zu reduzieren. Und das hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber es ist passiert. Und es ist passiert, weil Leute angefangen haben, unverpackt einzukaufen und ihre eigenen Tüten mitzubringen.
Ja.
Und auch wenn es sehr wenige sind, es ist auf jeden Fall nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber diese paar Tropfen haben halt trotzdem eine Wirkung auf die Industrie gehabt. Das muss man sich halt versinnbildlichen.
Ja. Man könnte so eine Art Stempel einführen, zu sagen, okay, hey, ich fahre übrigens Bahn, absichtlich, weil wegen Flug und CO2. Oder man könnte die Meilen, die man in der Bahn hat, spenden an die Leute, sagen, okay, du willst nach München fliegen, ich spende dir deine Meilen, damit du genau dasselbe zahlst, aber bitte fahr Zug. Also so System mit Incentives.
Auch dann schaffen. Bin ich zu geizig, ich brauche meine Punkte selber.
Ja, stimmt, okay.
Aber
so weit geht die Liebe dann doch nicht.
Nein, das geht doch natürlich doch nicht. Das ist nicht in meiner Verantwortung, das ist in der Verantwortung.
Bestimmt.
Ich handle gut und bin ein Beispiel, aber die Initiativen zu schaffen, liegt in der Verantwortung des Staates und der Industrie. Das ist wie Leute, also was ich zum Beispiel furchtbar finde, wenn ich am Meer sitze und ich sehe da Müll, was mir direkt vor die Füße geschwemmt wird, natürlich nehme ich das mit und bringe es zum Mülleimer. Was ich nicht mache, ist, mich irgendwie mit Leuten zu verabreden am Meer und im Wald irgendwie und anfangen, Müll sammeln zu gehen. Das ist nicht meine Aufgabe, dafür zahle ich Steuern. Und es ist gut, dass der Müll da liegen bleibt, insofern, dass der Staat oder die entsprechenden zuständigen Behörden sehen, da liegt Müll, wir müssen jemanden hinschicken, wir müssen Mülleimer aufstehen und so weiter. Wenn ich den Müll selber aufräume, sehen die gar nicht, dass es da ein Problem gibt. Hm. Ich bin total gegen Müllsammelaktionen.
Also heißt aber, ich nehme daraus mit, dass eigentlich die... Weil man sagt immer, ja, die Verantwortung des Konsumers und die Verantwortung von uns allen. Ehrlich gesagt, no, weil das könnte man nur politisch reden. Du kannst kein strukturelles Problem, kannst du nicht individuell lösen.
Ganz genau. Kann ich das bitte tätowiert haben und einmal so über die Stadt, einmal in Wolkenschrift. Ich möchte so einen Helikopter, der über die Stadt fliegt mit so einem Banner und dann steht das drauf, was du gerade gesagt hast, Bianca. Kannst du es nochmal wiederholen?
Strukturelle Probleme kann man nicht individuell lösen.
Genau, ganz genau. Also klar, jeder von uns kann handeln und sollte es auch, weil dann gibt es auch Veränderungen. Aber die tatsächlichen großen strukturellen Wandel geschehen halt am Ende des Tages doch von oben. Sie werden von unten initiiert, aber sie werden von oben bestimmt.